So, Labor für Entrepreneurship zu Gast heute Abend Andreas Müller. Sie sind Unternehmensberater, Sie sind Business Angel, Sie waren aber auch Entrepreneur des Jahres in 1997. Und vielleicht fangen wir damit an. Entrepreneur, wie wurden Sie zum Entrepreneur 1997? Was war der Ansatz?
Das sind zwei unterschiedliche Sachen, die ich da erwähnen muss. 1996 bin ich zum Unternehmer des Jahres in Berlin gewählt worden, Berlin und Brandenburg. Und daraus resultierte, dass das Manager-Magazin die 6 besten Entrepreneure im Jahrgang 97 gesucht hat. Und da war ich einer dieser 6.
Und das war schon das, worüber wir heute sprechen? Oder das ist damals
Nein.
schon? Nein, das
Nein.
war was anderes. Denke auch. Was war das damals?
Das ist eine Telekommunikationsfirma gewesen, die ähnliche Technologien herstellt wie die Firma, die Sie heute noch kennen, die Firma AVM. Also AVM war mein größter Wettbewerber damals.
Und das haben Sie selber ins Leben gerufen?
Mhm, ja.
Und was ist damit passiert? Gibt es noch?
Nein, es gibt es nicht mehr. Das Unternehmen ist mehr oder weniger von einem der Investoren zerlegt worden in verschiedene Einzelteile. Ein Teil ist insolvent gegangen, der Rest ist an andere Unternehmen verkauft worden. Aber da war ich schon draußen.
Da waren Sie schon draußen. Vielleicht ein bisschen so zur Person. Sie haben Diplom-Ingenieur, Elektrotechnik. Und Sie haben auch einen Abschluss als Diplom-Informatiker. Ich sage das deswegen, weil Sie ja eigentlich Unternehmensberater sind. Und da denkt man ja, das ist Betriebswirtschaftslehre. Aber als Ingenieur und Informatiker kommt man ja so ganz direkt mit Betriebswirtschaftslehre nicht in Verbindung. Ein bisschen schon, aber eigentlich nicht von der Ausbildung her. Unternehmensberater, wie ist das gekommen?
Das ist natürlich eine Frage, die nicht ganz so schnell zu beantworten ist. Vielleicht zu dem Zweitstudium Informatik, da habe ich als Nebenfach BWL gemacht.
Ja.
Habe das aber nach dem Vordiplom nicht weiter verfolgt, weil mir das eigentlich damals zu langweilig gewesen ist, um ehrlich zu sein.
Mhm.
Also die Grundlagen BWL habe ich so, ja. Buchhaltung, Finanzbuchhaltung, Statistik
ja.
und so weiter.
Ja, ja.
Wie bin ich dazu gekommen? Eigentlich resultierte das daraus, nach meinem Studium bin ich zu der Firma Siemens gekommen, reiner Zufall. Weil der damalige Präsident meines Fußballvereins, für den ich gespielt habe, dort schon Abteilungsdirektor war.
Also,
bin ich quasi Mitte der 80er Jahre mit dem Profil, was ich hatte, ich hatte ein ganz bestimmtes Profil, Kommunikations- und Betriebssysteme studiert, zu Siemens gekommen, die hier in Berlin ein neues Thema angefangen haben.
Aber wegen des Fußballs.
Aber eigentlich wegen des Fußballs.
Anders als im Lehrbuch über
ja.
den Fußball.
Genau.
Da waren Sie aber nicht lange und dann haben Sie Ihre eigene Geschichte gegründet.
3,5 Jahre war ich.
3,5 Jahre.
Aber die hat mich ganz entscheidend geprägt und ist vielleicht auch für das Thema entscheidend,
ja.
weil ich bin ja, eigentlich wollte ich die Universität ja gar nicht verlassen. Ich dachte, ich mache eine wissenschaftliche Entwicklung.
Ja.
Aber durch diesen Zufall, dass ich zu Siemens gekommen bin und durch den darauffolgenden Zufall, dass ich nach 3 Wochen nach Kanada mehr oder weniger versandt worden bin und ein Projekt leiten durfte, weil die keinen anderen hatten.
Gleich nach 3 Wochen?
Nach 3 Wochen, ja.
Das
war ein Joint Venture mit einer kanadischen Firma und ja, war ich sehr eigenständig tätig und habe sehr viel Zeit gehabt, mich um weitere Technologie zu kümmern. Bin nach Deutschland zurückgekommen später und habe die Möglichkeit gehabt, den Vertrieb sehr stark zu unterstützen. Also Vertrieb, Technologie, Vertrieb, Siemens, die Umstellung damals von Hardware auf Software hat dazu geführt, dass der Vertrieb nicht mehr in der Lage war, die komplexen Geräte zu erklären. Und insofern bin ich immer wieder darum gebeten worden, weltweit für Siemens Projekte zu akquirieren. Und da habe ich gemerkt, dass ich eigentlich ein viel besserer Verkäufer bin als Entwickler. Und daraus resultierte letztendlich auch, dass ich mich selbstständig gemacht habe.
Das ist Verkäufer und selbstständig. Wie hängt das zusammen, wenn Sie sagen, ich habe mein Talent als Verkäufer entdeckt? Wie springt das zu selbstständig?
Also ich glaube, dass die betriebswirtschaftliche Komponente nicht der entscheidende Punkt ist. Ich denke,
das sagen wir nachher nochmal laut, weil es immer heißt, das sei der entscheidende Punkt. Vor allem von Unternehmensberatern wird immer gesagt, das sei der entscheidende Punkt.
Nein, der entscheidende Punkt, wenn man die Soft Skills eines Menschen sieht, ist die Dynamik, die Energie, der Mut, die Risikobereitschaft, sicherlich auch ein gesundes Niveau von Naivität. Wenn man schon vorher wüsste, welche Probleme man kriegt, würde man sie gar nicht anfangen. Und natürlich letztendlich vor allen Dingen die Fähigkeit, andere Menschen zu überzeugen, über soziale Kompetenz, über eine Ebene zu kommunizieren, um dann letztendlich seine Dienstleistung oder Produkt zu verkaufen.
Haben Sie das im Studium gelernt, in der Betriebswirtschaftslehre? Nein, kommt gar nicht vor. Jedenfalls nicht in dieser praktischen
Dimension. Nein, nein, das sind Erfahrungen, die ich Ihnen hier vermittle.
Ja, und Dann ging es in die Selbstständigkeit, ja auch erfolgreich. Und heute sind Sie aber wieder raus. Heute sind Sie, ist das Entrepreneurship, was Sie im Moment machen? Kann man das so nennen?
Ich denke schon. Ja? Ich denke, das ist, in dem Sinne sind wir Kollegen. Das
haben Sie mitgegründet? Oder Sie sind später als Partner mit eingestiegen?
Nein,
in diese?
Mit
das haben Sie mitgegründet. Ah ja. Deswegen
trägt Sie den Namen. Dann oh, zusätzlich sehr. An 5 anderen Firmen beteiligt.
Also als Business Angel.
Als Business Angel, als Coach, coache ich die Firmen, lerne dann die Menschen kennen und daraus resultiert gegebenenfalls eine Beteiligung, wenn die Gründer das wollen und wenn wir das wollen.
Ja, wir haben natürlich hier vor allem Gründer, das gucken wir uns jetzt mal genauer an. Sie haben selber gegründet, sind heute Business Angel. Vielleicht so ein bisschen, wenn wir das versuchen, mal ganz grob, wie ein Holzschnitt, worauf kommt es beim Gründen an? Sie sagen nicht auf BWL ausdrücklich. Es klingt so nach persönlichen Elementen, persönlichen Charaktermerkmalen. Das ist Ihnen wichtig?
Das ist der entscheidende Punkt.
Können Sie das genauer beschreiben?
Das kann ich ganz genau beschreiben. Immer dann, wenn ich das Thema zu sehr in den Vordergrund gestellt habe, das Produkt und Dienstleistung, habe ich bei einem Investment verloren.
Das ist interessant.
Nur wenn ich die menschliche Komponente im Vordergrund gesehen habe, bin ich da gut bei rausgegangen.
Also das Produkt, sagen Sie, ist zweitrangig gegenüber dem der menschlichen Komponente. Also das ist der Satz, jemand, der irgendwie es kann, der macht auch aus einem zweitrangigen Produkt was Gutes.
Absolut.
Würden Sie so?
Ja. Sie können mit einem schlechten Team das beste Produkt nicht erfolgreich vermarkten, aber Sie können sehr wohl mit einem spitzen Team, wenn ich das jetzt nicht nur auf eine Person beziehen darf, auch nicht so perfekte Produkte verkaufen. Das geht.
Kann es sein, dass Sie da stark von der Verkaufsseite her denken und geschult sind? Klar, Verkaufen ist ein wichtiges Element.
Wenn nichts verkauft, dann funktioniert das ja nicht.
Aber kann man es verallgemeinern auf Gründungserfolg insgesamt?
Ich denke schon. Ich denke, dass die Beteiligungsgesellschaften, die Unternehmen gegebenenfalls finanzieren im Aufbau und dafür Anteile bekommen, die gucken im Wesentlichen auf das Management.
Das weiß ich. Die sagen genau, was Sie sagen, lieber ein zweitrangiges Produkt, aber ein erstrangiges Team. Meine Erfahrung ist anders. Meine Erfahrung ist, dass Leute, die ein gutes Produkt haben, auch Fehler machen können. Also die etwas ausgedacht haben, was Sinn macht, auch viele Fehler machen. Meine eigene Teekampagne zum Beispiel, wir haben entsetzliche Fehler gemacht am Anfang. Es hätte niemals überlebt, wenn die Idee nicht gut durchdacht gewesen wäre. Ist Ihnen sowas auch mal vorgekommen?
Fehler gehören ja dazu. Der entscheidende Punkt ist, das spricht ja für Sie und für Sie als Team, dass Sie offensichtlich Entscheidungen getroffen haben. Und wenn Sie dann auf dem Weg feststellen, dass es ein Fehler gewesen ist und Sie Entscheidung schnell getroffen haben, können Sie auch schnell korrigieren. Wenn Sie aber ein schlechtes Team sind, sitzen Sie lange an dieser Entscheidung dran, um dann auch noch festzustellen, dass sie falsch gewesen ist. Und das ist der Unterschied.
Ah ja, also Sie sagen, Fehler macht man, das kommt darauf an, sie schnell zu korrigieren.
Ja.
Aber auch, man kann ja sagen, gutes Team macht gar keine Fehler. Das sagen Sie, nein, die machen alle Fehler.
Menschen bestehen nur aus Fehlern.
Das ist ein neues Menschenbild. Nicht so wie der liebe Gott mit den göttlichen Eigenschaften, sondern Sie sagen. Im Unternehmensberatung, was raten Sie Gründern? Die Gründer sind ja da, die können jetzt nicht aus dem Stand sich selber verbessern oder über Nacht geniale Gründer werden. Sie haben, der Malik sagt immer, Sie haben die Menschen, die Sie haben, Punkt. Schmeißen Sie nicht raus, sondern versuchen Sie lieber mit denen was zu machen. Die anderen, die Sie neu kriegen, sind auch nicht besser, ungefähr so. Also gehen Sie mit den Menschen gut um, die Sie haben und versuchen Sie da was rauszuholen. Ist das Ihr Ansatz?
Ich denke gerade kritisch über mich selbst nach in diesem Punkt. Ich glaube, ich gehe nicht sehr gut mit denen um. Ich bin sehr gemein zu ihnen. Ich stelle das sehr in Frage.
Ohne Methode, also Challenge.
Weil wenn Sie mich nicht überzeugen, wen wollen Sie dann überzeugen im Prinzip? So gehe ich im Prinzip ran, wobei ich natürlich extrem loyal bin und diskret, gar keine Frage.
Also Kritik aber, erzählen nicht weiter, was Sie da alles so hören.
Das tue ich selbstverständlich nicht, aber wenn wir in meinem Büro sitzen und diskutieren über ein Geschäftsmodell, um jetzt besonders eine der wichtigsten Dinge in einem Unternehmen zu beschreiben, dann hinterfrage ich das sehr kritisch und die kriegen in der Regel Aufgaben, die sie dann zu bearbeiten haben inhaltlich und wenn das nicht weitergegangen ist, dann sage ich durchaus auch mal ein Coaching ab und sage, denkt erstmal richtig nach. Wobei ich sagen muss, ich habe fast ausschließlich Teams. Es ist also ganz selten, dass mal eine einzelne Person kommt vor, ist aber eher selten.
Aber das scheint ein bisschen eine ähnliche Erfahrung zu sein, die wir ja auch haben. Man muss aus dem Konzept mehr herausholen. Die Leute wollen gründen, wo wir sagen würden, ich auch, um Gottes Willen, da ist noch nicht genug Fleisch an dem Knochen. Das wird nichts. Oder die Chance ist groß, dass es zu den 80% oder wie viel gehört. die scheitern. Also doch am Geschäftsmodell. Sie haben vorhin gesagt, an den Personen. Jetzt reden wir über das Geschäftsmodell, dass das gut ist. Oder sagen Sie, ja, die Person muss willens sein und in der Lage, das Geschäftsmodell zu verbessern.
Es können ja nur gute Manager, gute Personen oder Managerinnen ein gutes Geschäftsmodell entwickeln. Das geht ja nicht anders. Das ist ja Teil meiner Definition, was gut ist.
Also.
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Volltrottel ein gutes Geschäftsmodell entwickeln kann. Vielleicht oberflächlich.
Soll es geben.
Also ich kann mir das nicht vorstellen. Also ich denke, dass das ein ganz wichtiger Teil ist, von der Qualität, Manager zu sein. Und dazu gehört natürlich auch, Kritik hinnehmen zu können.
Ja.
Und zwar sachlich. Da gehört auch die Streitkultur dazu, dass ich mich mit ihnen streiten kann. Und zwar richtig böse, aber am nächsten Morgen wieder einen Kaffee trinken kann und die Firma mit ihnen weitermachen kann. Und übrigens, dieser Punkt ist einer der Punkte, warum viele Teams auseinanderfallen. Und warum die Firmen dann sich nicht weiterentwickeln.
Weil sie keine produktive Streitkultur haben.
Genau. Ein ganz triviales Problem, aber ist so.
Also Recht haben, statt zu versuchen, was ist die beste Lösung.
Oder vielleicht neidisch zu sein, dem anderen irgendwelche Benefits wegzunehmen. Politik zu machen, wichtiger zu sein als der Geschäftspartner. Das alles sind Motive.
Woran erkennen Sie, ob ein Team zusammenhält oder beim ersten größeren Konflikt auseinanderbricht? Können Sie das erkennen?
Erst nach Monaten. Das kann ich nicht mal am Anfang erkennen. Ich glaube, das kann keiner. Vielleicht ein Psychologe, keine Ahnung, aber das bin ich nicht. Auf jeden Fall, ich versuche mit den Leuten über Monate, teilweise über Jahre zusammenzuarbeiten. Und da lernt man die Leute erst kennen. Ich würde mich im Übrigen auch an keine Firma beteiligen oder an kein Konzept beteiligen, wenn es die Leute nicht mindestens 6 bis 8 Monate persönlich kennen würde. Und zwar in der tagtäglichen Arbeit. Was jetzt nicht heißt, dass man permanent zusammensitzt, aber dass man sich regelmäßig sitzt und diskutiert und sieht, wie sich die Idee entwickelt.
Das heißt, Sie sitzen im Unternehmen?
Nein, auf keinen Fall.
Ah ja, ich habe so einen Spruch, der heißt, am Unternehmen arbeiten und nicht im Unternehmen arbeiten, nicht im Tagesgeschäft. Mhm. Das würden Sie auch so sehen?
Ja, also aus der Rolle, in der ich bin.
Ja.
Der Geschäftsführer sollte schon,
zumindest
in der Gründungsphase, auch im Unternehmen ab und zu da sein. Aber das ist ja nicht meine
Ambition. Am Geschäftsmodell arbeiten und den Leuten dabei helfen.
Ja, helfen, kritisch zu hinterfragen, zu sehen, wie ernst Sie das meinen. Würden Sie das mit Blut unterschreiben? Würden Sie einen linken Arm dafür geben? Oder sind Sie davon nicht so überzeugt? Wenn Sie davon nicht so überzeugt sind, sollen Sie doch bitte nochmal nachdenken. Und am Ende ist natürlich entscheidend, welche Intuition habe ich? Sagt mein Bauch mir, das wird klappen, dann ist das ja in Ordnung.
Ja.
Aber wenn man einfach nur etwas tut, so als Alibi, weil einem nichts Besseres einfällt, dann ist es an dem Punkt besser, das zu stoppen und nochmal in eine Runde zu gehen, zu diskutieren, zu analysieren, zu evaluieren.
Ich habe mit Teams die Erfahrung, dass die oft völlig verschiedene Konzeptionen im Kopf haben. Der eine sagt was, dann fällt ihm der andere ins Wort und sagt, nein, so hatten wir es nicht verabredet. Dann sagt der Töte, nee, ist nochmal anders. Da sage ich, nicht gut, das ist kein gutes Team. Ich habe die Erfahrung gemacht, die müssen Arbeitsteile vorgehen. Jeder muss seinen Bereich haben, in dem er verantwortlich ist und was sich mit den anderen ergänzt. Wenn die alle 3 oder 4 um die Führung streiten, dann egal, was die Personen sind und was das Geschäftsmodell ist, dann warte ich eigentlich ab.
Absolut. So eine Situation, die Sie beschreiben, kann man nur abraten, dass Sie sich nicht zusammentun.
Soll jeder so was gründen oder Sie
was
sollen
auch
sich?
Immer. Ja. Auf jeden Fall. Also man muss akzeptieren, dass es eine Hierarchie gibt in der Firma, dass wenn man alle gesellschafterseitig beteiligt sind. Es gibt da in der Regel bei Gründungen nur einen Geschäftsführer, vielleicht mal in Ausnahmefällen 2. Und die anderen Partner und Gründer müssen akzeptieren, dass derjenige auch letztendlich der ist, der die Entscheidung trifft. Wenn das nicht gegeben ist, ist es wie in einer guten Fußballmannschaft, kann man ein Spiel nicht gewinnen.
Ich habe in den USA oft gehört, so einen Begriff Lead Entrepreneur und Management Team. Also einer muss da Sagen haben, bei 2 schon eher schwierig und bei 3, 4 und 5 eigentlich unmöglich. Also einer muss da Sagen haben für die Richtungsentscheidung, so wie der Bundeskanzler mit seinem Ministerrat. Und die anderen haben ihre Ressorts und müssen versuchen zu koordinieren und zu kooperieren. Aber einer muss da Sagen haben. Ist das auch Ihre?
Das ist genau meine Sichtweise der Dinge. Gegebenenfalls gibt es Ausnahmen, die von dieser Regel abweichen, aber das sind dann wirklich Ausnahmen. Ja. In aller Regel ist es so, dass es diese Funktionsteams mit einer klaren Kompetenz, wer jetzt die Verantwortung nimmt und dann auch die Entscheidungsberechtigung hat. Das ist wichtig, um schnell zu sein, um handlungsfähig zu sein. Ja. Weil man kann alles verdiskutieren bis zum letzten Punkt. Aber die Zeit hat man ja eigentlich nicht, wenn man eine Firma aufbaut.
Ja. Vielleicht mal etwas, was quer klingt, aber haben wir in Deutschland die richtigen Gründer? Kommen die richtigen Leute oder kommen vielleicht die ganz falschen Leute? Also man kann vieles gründen und man kann viele Menschen ansprechen. Ich ärgere mich immer über einen Typ, der relativ leider sehr häufig ist, der sagt, ich habe da eine ganz großartige Geschichte. Ich versuche dann, das Großartige herauszuhören und verstehe es nicht. Und er sagt, jetzt brauche ich 2 Millionen. Warum geben Sie mir denn nicht 2 Millionen? Ich sage dann, selbst wenn ich sie hätte, ich würde sie Ihnen nicht geben. Geht es nicht auch ein bisschen einfacher, vielleicht mit 20.000? Das ist aber dann schon fast eine Beleidigung. Eigentlich findet er, dass jetzt jemand kommen muss, 2 Millionen geben muss. Eher 5 wäre besser. Und dass dieses in Deutschland man kein Kapital bekommt und dass Erfinder schlecht behandelt werden und so weiter. Was ist Ihre Erfahrung?
Das stimmt ja nicht. Das stimmt nicht. Und aber also es stimmt nicht, dass Gründungen in einem bestimmten Segment zumindest schlecht behandelt werden. Da gibt es verschiedene Programme. Ja. Da kommt man jetzt nicht an 2 Millionen.
Das ist meine Erfahrung.
Aber 100.000, 500.000 sind durchaus Beträge, die man für eine technologieorientierte Gründung bekommen kann, auch wenn die Selektion natürlich extrem ist. Aber letztendlich geht es ja auch um das Geld von fremden Menschen. Ich meine, sie würden ja ihr Geld auch nicht einfach verschenken. Aber jetzt zu dem eigentlichen Punkt Ihrer Frage. Fast alle, also zumindest aus Universitäten heraus, Gründer, die zu mir kommen, die verstehe ich am Anfang nicht. Das ist ja genau mein Job, denen jetzt im Coaching zu helfen.
Dass sie sich verständlich machen.
Ja,
wenn sie es nicht verstehen,
dass sie ihre Ideen so crispy machen, so scharf machen, so auf den Punkt bringen, dass sie erstmal sich selber verstehen und damit erstmal dann die Umwelt damit überzeugen können. Weil das ist ja natürlich die Grundvoraussetzung, dass man in der Lage ist, seine Geschäftsidee zu erklären, bei wem will man sonst überzeugen. Also das ist eine ganz normale Situation. Ja. Und bei einigen schafft man das, bei den meisten würde ich sogar sagen, aber es gibt auch durchaus Situationen, wo man es vielleicht nicht schafft. Das sind aber oft die Menschen, die nicht coachingfähig sind, die nicht zuhören, die nicht bereit sind, Kritik anzunehmen. Und die gibt es ja nun mal und dann kann man da eigentlich auch nichts mehr machen. Die machen dann Coachwechsel, um dann zu einem ähnlichen Ergebnis dann ein paar Wochen später zu kommen.
Ja. Nochmal zurück zu der Frage, haben wir die richtigen Gründer? Wenn ich mir ansehe, Deutschland ist so ein Volk der Vereine. Und in diesen Vereinen, die haben normalerweise nicht viel Geld, die arbeiten ehrenamtlich, machen aus den wenigen Sachen, die sie haben, diesen Mitgliedsbeiträgen, machen die relativ viel. Sie arbeiten engagiert, sie haben Ideen, sie setzen sich für was ein. Also nicht nur Vereine, Bürgerinitiativen, solche Gruppen. Und wären die nicht die besseren Unternehmer? Manchmal habe ich das Gefühl, die machen, also Unternehmen heißt ja auch sparsam umgehen, erfolgreich umgehen, aber auch sparsam umgehen, vor allem am Anfang, mit Mitteln. Die gehen mit wenig Mitteln relativ kreativ und sparsam um. Der Richard Branson hat gesagt, wir hatten kein Geld am Anfang, also mussten wir kreativ sein. Das gefällt mir. Der hat nicht geklagt über die Banken, sondern so. Wir haben Menschen, die mit Geld sehr sparsam und korrekt umgehen und viel daraus machen. Und dann haben wir so eine Gründerszene manchmal, vielleicht bin ich zu lange schon im Geschäft, die so daherkommt und sagt, ja, hier mal ordentlich jetzt Kapital auf den Tisch, wir sind ganz großartig und das Kapital fehlt. Sollten wir nicht lieber mit diesen Vereinsvorständen arbeiten?
Also
das ist ein bisschen karikativ gemeint, aber hat es nicht ein bisschen auch?
Also die zweite Frage kann ich wirklich nicht so richtig beantworten, aber die erste, da muss ich Ihnen recht geben. Es gibt diese Mitnahmementalität und ich habe das Recht, irgendetwas zu bekommen, ohne eigentlich dafür geleistet zu haben. Solche Gründer kenne ich leider auch. Leider ist es manchmal sehr schwer zu identifizieren, gerade am Anfang. Das steht ja nicht auf der Stirn. Also so unmittelbar, wie Sie das ausgedrückt haben, so treten diese Personen ja leider nicht auf. Sonst könnte man die gleich ausselektieren, weil denen will man ja nicht helfen, logischerweise, weil da kann ja nichts mehr rauskommen. Aber zu dem Verein, ich bin selbst in so einem Verein, bin zwar nicht derjenige, der aktiv ist, aber viele meiner Mannschaftskollegen sind Trainer von Jugendmannschaften, Kindermannschaften in erster Linie. Wir haben einen Verein mit fast 1000 Mitgliedern und 850 jugendliche Kinder. Kleine Kinder. Also insofern kann ich Ihnen sagen, ja, das ist
alles sehr, sehr, sehr unternehmerisch. Das ist unternehmerisch initiativ.
Kann ich nicht folgen, weil das sind dann durchaus nicht unbedingt, das sind auch Unternehmer in dem Verein, aber die dort sehr aktiv sind, sind eigentlich keine Unternehmer. Also gerade im Jugendbereich.
Was ich mit Initiativ werden meine, heißt nicht jetzt Unternehmer im klassischen Sinne, sondern die machen viel aus Geld, die haben ein Ziel, sie erreichen etwas, sie setzen sich ein. Und wenn man denen jetzt einen unternehmerischen Rahmen geben würde oder sagen würde, werdet doch Unternehmer, vielleicht würden die besseren Unternehmer. Könnten Sie sich das denken?
Also ich kann es. Denken kann ich vieles, also insofern kann ich mir das
also
auch
so richtig
denken.
Überzeugen tut sich nicht.
Nein, nicht richtig.
Nicht wirklich. Das war nur ein Versuch.
Aber vielleicht sollte man das mal ausprobieren, Herr Professor Faltin.
Dass wir mal diese Gründerszene mal öffnen und mal ausprobieren, ob es nicht woanders Gründer gibt. Wir haben ja viel zu wenig. Also diese 10% Selbstständigenquote, das ist ja eine Statistik, die man nicht brauchen kann. Das sind, glaube ich, 8 oder 9%. Diese imitativen Gründungen, noch ein Copyshop und so weiter, und vielleicht 1% oder vielleicht sogar drunter sind diese schumpeterschen Unternehmen, also diese Innovateure, die mit einem besseren Konzept kommen, die kreative Zerstörung betreiben, die höhere Produktivität schaffen und letztlich mehr Wohlstand schaffen. Also schumpetersche Theorie wird ja heute gerade wieder aufgegriffen. Die kommt bei diesen kleinen, selbstständigen, imitativen Gründungen nicht. Ob wir nur eine Würstchenbudenkette haben oder ob wir 10 selbstständige Würstchenbudenbesitzer haben, macht so richtig den Unterschied nicht. Ich habe Hochachtung vor jedem, der sich selbstständig macht. Das ist eine mutige Geschichte und in Deutschland keineswegs selbstverständlich und einfach. Aber so in Dingen Wirtschaftswachstum, in Dingen Innovation bringt uns das nicht weiter. Da brauchen wir innovative Gründungen. Und haben wir da die richtigen Leute?
Kommen die richtigen? Ich denke, dass wir sicherlich gegenüber den USA Jahre, vielleicht Lichtjahre hinterherhinken, aufgrund der ganzen Politik an den Universitäten selber. Auf der anderen Seite denke ich aber, dass es die ersten Maßnahmen seit einigen Jahren gibt, die jetzt auch langsam wirken. Denken wir ganz besonders an Ihre Universität, an die Freie Universität.
Ja, das hat sich viel getan. Ja.
An Ihre Villa, an die Faltin Villa. Ja. Da sitzen Gründer, es sitzen an vielen anderen Standorten Gründer, die eine Perspektive haben. Und natürlich wurden da auch vielleicht am Anfang noch Fehler gemacht, nicht schnell genug auf die Nachhaltigkeit zu schauen. Eine langfristige Strategie zu haben, nicht nur eine kurzfristige. Ja. Aber Sie wissen selbst, wenn man etwas anfängt, dann macht man gegebenenfalls auch Fehler.
Das wird aber korrigiert. Ja, mir fällt natürlich auf, früher gingen nach dem ersten Jahr ganz viele in die Insolvenz. Heute gehen viele nach dem zweiten Jahr in die Insolvenz. Und die Erklärung ist relativ einfach. Das erste Jahr wird finanziert und dann passiert das, was früher im ersten Jahr passiert ist, ein Jahr später. Also richtig überzeugend ist es nicht.
Ich denke, dass man da Erfahrung gemacht hat. Auch wir haben im Beratungsbereich viele Erfahrungen gemacht, wo wir vor einem Jahr Gründern anders geholfen hätten, als wir es heute tun. Zum Beispiel diese etwas stärkere Härte, die ich ins Coaching reinbringe, hat genau mit dieser Erfahrung zu tun, von der Sie gesprochen haben. Dass ich heute klarer den Unternehmer oder den zukünftigen Unternehmer vor die Alternative stelle, wollen Sie sich selbstständig machen? Dann gehen Sie jetzt diesen Schritt. Oder wollen Sie es nicht, dann ist das in Ordnung. Weil es wird ja keiner gezwungen, nach diesem entsprechenden Förderprogramm, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, sich selbstständig zu machen. Es ist ja durchaus ein Versuch herauszukriegen, ob man das selber kann, ob man das selber überhaupt will. Ja. Also ich denke schon, dass man annehmen kann, dass die Qualität sich entwickelt und verbessert wird.
Ja. Vielleicht Stichwort Businessplan, Wettbewerb. Sie waren selber Juror in Berlin-Brandenburg.
Ich habe sogar 3 Businesspläne, die bewertet worden sind, wenn ich das erwähnen darf, gecoacht.
Ja.
Also es gibt ja 2 Kategorien, Services und Technologie. Ja. Und 3 davon, die unter den ersten 3 habe ich gecoacht.
Die Businesspläne und Wettbewerbe sind ja nicht völlig unumstritten. Das hat der Sven Ripsast damals aus dem Babson College mitgemacht, glaube 1995 oder so. Und das war eine Geschichte, die in den USA gut funktionierte und ist dann hier übernommen worden. Nun, nach 10 Jahren gibt es ja auch ein bisschen Empirie darüber und Untersuchungen. Da sind ja ein paar Fragen, die man stellen kann. Zum einen diese 3-Jahres-Projektion. Also alle sitzen dann an ihren Tabellen und denken voraus, wie die 3 Jahre verlaufen. Ich sage immer, sagen Sie mir doch die 58. Minute eines Fußballspiels voraus. Da sagen Sie, das ist sehr bescheuert. Dann sage ich, das ist sehr viel einfacher, diese 58. Minute vorauszusagen, als eine 3-Jahres-Projektion zu machen. Beim Fußballspielen ist relativ klar, es gibt ein Spielfeld, auf dem sich die bewegen. Es gibt zwei Mannschaften, es gibt zwei Tore, die ungefähr gleich groß sind. In der Realität, auf dem Markt, gibt es überhaupt nicht. Es gibt mehrere Spielfelder parallel in einem unklaren Verhältnis. Ich trete auf dem Teemarkt an, irgendwie konkurriere ich auch mit dem Kaffeemarkt und dem Mineralwassermarkt, aber in einem unklaren Verhältnis. Während ich spiele, kommen andere Mannschaften reingelaufen und manche verabschieden sich, auch die Schiedsrichter wechseln. Also es ist geradezu unglaublich einfach, in dieser Logik gedacht, die 58. Minute voraussagen zu müssen, statt zu sagen, wie diese wechselnden Spielfelder und Mannschaften, und dann gibt es noch Innovationen im Markt, es wird nicht mehr mit dem Fußball gespielt, sondern mit etwas Ovalem oder überhaupt, es wird im Internet gespielt und nicht mehr real und so. Also ich überzeichne jetzt ein bisschen, ist das nicht ein bisschen zu einfach gedacht mit diesen drei Jahresprojektionen?
Also Sie haben natürlich recht, wenn Sie sagen, dass man sowas nicht prognostizieren kann. Und bei VC-Beteiligungssituationen muss man ja sogar 5 Jahre prognostizieren, nicht nur 3. Auf der anderen Seite, worum geht es dabei eigentlich? Eigentlich geht es darum, zunächst einmal nachzuweisen, dass man in gewissen Dimensionen denken kann, wie realistisch das am Ende auch ist. Der zweite Punkt, soweit ich das beurteilen kann, ist der, dass Beteiligungsgesellschaften wissen wollen, ob sie sich das selber zutrauen. Also ob man das vermitteln kann, ich stehe hinter diesem Konzept, ich stehe hinter den Zahlen.
Bin 3 Jahre dabei. Ja.
Ja. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Wir in unserem Coaching, das Schreiben des Businessplans ist eigentlich relativ einfach. Was schwer ist, ist die Kooperation zu realisieren. Weil im Businessplan sollte ja sowas wie Markteintritt, Vertriebspolitik und so weiter beschrieben werden. Und wenn man einen Businessplan rein im Konjunktiv schreibt, dann liest er sich sehr schlecht. Weil ich möchte, wenn ich vielleicht, wenn ich kann, mache ich wenn und so weiter. Das geht nicht. Ein Businessplan liest sich ganz anders, wenn ich sagen kann, heute habe ich eine Partnerschaft mit Firma XYZ, die wäre unter dem Aspekt, dass es das Produkt gibt, bereit, das und das mit mir zu tun. Daraus ableitend gibt es ähnliche Unternehmen mit diesem Profil dort, dort und dort. Da kann ich als nächstes hingehen. Worauf ich hinaus will, ist, das Aufwendige, einen Businessplan zu schreiben, ist nicht das Schreiben des Businessplans oder der daraus resultierenden kaufmännischen Planung, sondern Tatsachen, Fakten zu schaffen, auf denen man dann seine Hypothesen überhaupt erst aufbaut.
Also mir leuchtet ja ein, dass das Wertvolle an dem Businessplan ist das Durchdenken der Sache. Kann man da nicht andere Instrumente entwickeln, vielleicht bessere, realitätsadäquatere als diese 3-Jahres-Projektion?
Ich kann nur noch mal deutlich machen, worauf es mir ankommt. Mir kommt es vor allen Dingen auf die, dass man unterstellt, dass derjenige oder das Team weiß, welches Produkt sie haben, welche Dienstleistung sie haben. Das wollen wir jetzt mal positiv darstellen. Ja. Dann kommt es mir eigentlich fast ausschließlich darauf an, wie wollen die Geld machen damit? Mit welchen Schritten machen sie Geld? Und gerade in diesem Coaching-Prozess, ganz am Anfang, bevor das eigentlich richtig losgeht, begleite ich sie dabei und verifiziere und evaluiere, ob ihre Unterstellung der Realität entspricht. Und natürlich kann man, obwohl man das zu einem gewissen Standpunkt verifiziert hat, nicht unterstellen, dass das in 3 Jahren sich so einfach mal fortschreibt. Selbstverständlich kann man das eigentlich an sich nicht. Ja. Aber man kann eine gewisse Fortschreibung machen. Und ob die jetzt bei 18 oder 24 Monaten liegt, ob das 15-20% hoch oder runter ist, da will ich mich jetzt nicht festlegen. Aber in diesen Dimensionen kann man eigentlich im Prinzip durchaus realistische Unterstellung anstellen, vorausgesetzt, man hat seine Hausaufgaben richtig gemacht und hat den Markt und vor allem seine Geschäftspartner identifiziert und überzeugt, dass sie gegebenenfalls dann auch in so ein Projekt mit einsteigen.
Der Sven Lipser sagt in seiner Untersuchung, 70% aller Annahmen in den Businessplänen erweisen sich als falsch. Würde mich auch gar nicht weiter überraschen, weil sich eben sehr vieles ändert. Das heißt nicht, dass ein schlechter Businessplan ist. Zu dem Zeitpunkt sah das alles so aus, aber die Realität war dann anders. Sie spielen im Fußball nach links und haben das wunderschön aufgebaut und dann passiert irgendwas und der Ball ist rechts. Ja. Da hilft ihnen gar nichts, was sie da aufgebaut haben, gedacht haben, sondern müssen gucken, dass sie jetzt rechts weiterspielen und das vergessen, was sie da jetzt alles vorhatten.
Das ist, Herrn Ripsas habe ich in dem Zusammenhang gesagt, in dem Moment, wo der Businessplan aus dem Drucker rauskommt, ist er alt. Ist es eine permanente, kontinuierliche Anpassung an Veränderungen notwendig, um einen Businessplan wirklich als Instrument für seine eigenen für seine eigenen Möglichkeiten einzusetzen.
Ist es dann nicht besser zu sagen, wir vergessen mal für einen Moment den Businessplan und sagen, was ist das Geschäftsmodell, was ist die Architektur dieser Idee, was ist die Ertragsmechanik dabei, was sind die Stärken und Schwächen dieses Teams, dieser Idee, würde das nicht mehr bringen, als jetzt da ein Papier zu schreiben?
Für mich ist das der Businessplan. Also genau das Einnahmenmodell, von dem Sie schreiben, die daraus resultierenden kaufmännische Darstellung im Excel, sage ich jetzt mal, das ist ja genau, worum es geht. Ich brauche ja nicht darüber schreiben, ob ich jetzt eine neue Sekretärin eingestellt habe oder nicht, sondern ich muss ja darüber schreiben, wie verändern sich meine Einnahmemöglichkeiten, wie verändern sich meine Produktvarianten, welche neuen technologischen Ideen habe ich oder auch kommerzielle Ideen habe ich, welche Erkenntnisse habe ich durch Gespräche bekommen, die ich mit Geschäftspartnern gemacht habe, welchen Einfluss hat das wiederum aufs Einnahmemodell, damit aufs gesamte Geschäftsmodell und welche Auswirkungen hat das wiederum auf meine Kosten und meine Einnahmen. Also genau darum dreht es sich ja. Ob man das jetzt permanent aufschreiben muss, das ist jetzt mal dahingestellt, oder ob man das einmal im Vierteljahr macht. Da gibt es sehr fleißige Menschen, die das im Detail mögen, und da gibt es andere, da würde ich dazu gehören, die würden das vielleicht nur einmal im Vierteljahr machen. Das steht aber, das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, für mich ist Businessmodell, und vielleicht war da auch eine gewisse Dissens zwischen uns, ja. Für mich ist Einnahmemodell und Businessmodell zu 88% überdeckend. Alles ja. andere sind Formalien, aber von denen spreche ich persönlich eigentlich gar nicht.
Ja. Der Herr Späth, also erst Baden-Württemberg, dann in Jena, hat bei so einer Festversammlung, wo so irgendwas Gründer da geehrt wurden, gefragt, wer von Ihnen hat einen Businessplan geschrieben? Und ich glaube, die Reaktion war null. Könnte es sein, ich habe auch nie einen Businessplan geschrieben, meine Leute auch nicht, wo ich Business Angel bin. Ich habe sehr genau zugehört, was die mir erklären und was sie noch in petto haben, wenn irgendwas schief geht. Ist das nicht ein bisschen, also ist das so eine, ist dieses Businessplan-Schreiben und Businessplan-Wettbewerbe, hat das nicht auch ein bisschen was von der fixen Idee, also oder andersrum gesagt, könnten Sie sich vorstellen, dass man es auch ohne macht, wenn man diese Punkte, auf diese ankommt, da sind wir uns, glaube ich, einig, das wirklich zu durchdenken, natürlich, was passiert, wenn der Ball ganz anders läuft, als man sich das vorgestellt hat. Darauf kommt es ja an. Ob da nur das Aufschreiben in Form eines Dings, was Businessplan heißt, ob das nun notwendig ist, optimal ist, können wir mal dahingestellt lassen.
Der Businessplan-Wettbewerb ist ja ein Beauty-Contest. Insofern wird er in eine gewisse Form gegossen und das ist es. Also man kann das auch reduzieren auf 3-4 Teile. Der Vertriebsverantwortliche in einem Team kümmert sich um den Vertrieb und damit um sein Kapitel. Der kaufmännische Leiter datet in Absprache mit dem Vertriebler die Einnahmen ab und packt das in sein Excel. Derjenige, der für den Einkauf zuständig ist, kümmert sich um die Kosten und gibt das demjenigen, der im kaufmännischen. Also was ich damit sagen will, man könnte so einen Businessplan in 4 verschiedene Teile packen. Jeder arbeitet für sich einzeln, hat aber eine starke Interaktion mit allen anderen. Ja. Selbstverständlich kann man, so sieht es ja in der Realität auch aus. Im Businessplan-Wettbewerb wird das mit ihm zusammengelegt, ein schönes Layout gemacht und abgegeben, um eine Prämierung gegebenenfalls zu kriegen, was es dann leichter macht, ins Gespräch mit Banken im Wesentlichen reinzukommen. Das ist ja der wesentliche Vorteil, dass man Öffentlichkeit damit kriegt und eben Zugang zu Banken und zu Beteiligungsgesellschaften. Ich selber habe meine erste Firma, ich werde das nicht vergessen, ich glaube 279.000 D-Mark wollte ich haben von der Dresdner Bank 1988. Wir 5 Gründer waren wir. Wir 5 haben 350.000 D-Mark über Friends, Fools and Family zusammengekriegt, beziehungsweise über private Erleben bei Banken. Plus diese 269 noch. So, die haben uns also gezwungen, einen Businessplan zu machen. Klein. Habe ich auch nicht eingesehen, weil der Mann musste ich dafür zahlen. Der ist übrigens der Vorstand vom BDU heutzutage. Aber egal, der hat den Businessplan geschrieben.
Der hat den Businessplan für Sie geschrieben?
Für uns geschrieben. Und wenn wir also nach diesem Businessplan wären wir nach 8 Monaten pleite gewesen. Weil wenn wir nicht das Geld von der Dresdner Bank gekriegt haben. Entschuldigung, in diesem Fall muss ich konjunktiv sagen.
Ja.
Das stand da drin, schwarz auf weiß. Und daraufhin hat uns die Dresdner Bank das Darlehen gegeben. Wissen Sie, wann die das ausgezahlt haben? 16 Monate später. Da braucht sie das Geld gar nicht mehr.
Wir haben einen Haufen Zeit verloren mit dem Antrag. Das kostet ja immer Zeit, solche Anträge
damals
zu schreiben.
Damals ging es noch einfacher. 88 war eine andere Zeit, das würde ich fairerweise sagen. Ja, ja. Heute sieht das ja ganz anders aus. Aber vielleicht noch eine kleine andere Anekdote. Mit der gleichen Bank Das war 94, da waren wir schon, ich glaube, knapp 100 Mitarbeiter und wir haben im Monat ca. 750.000 D-Mark an Personalkosten zahlen müssen. Wir hatten kein Konto Korrent. Kein. Das ist natürlich irgendwann als Geschäftsführer schon schwierig, weil wir haben ja auch Projekte gemacht, weil wenn da einmal Siemens nicht zahlt, dann so. Ja. Also habe ich gesagt, na gut, wir müssen jetzt mal ein Konto Korrent haben und bin wieder zu der gleichen Bank gegangen. Habe meine Unterlagen eingereicht und wir haben in dem Jahr, 94 ist das gewesen, eine sehr weitgehende Partnerschaft mit Microsoft gehabt. Also wirklich was für die damalige Zeit sehr repräsentativ ist. Und wir haben diese Unterlagen abgegeben, haben das mit Microsoft dargestellt. Microsoft hat das alles bestätigt, dass wir dieses Geschäft gemeinsam machen wollen. Und dann habe ich mich beim Filialleiter im Wedding erkundigt. Also wir waren im Gründerzentrum im Wedding damals, alten AEG-Gebäude. Und da hat er gesagt, ja, also wir kennen ja Ihre Firma, Sie sind ja jetzt 6 Jahre am Markt, das ist gar kein Problem. Aber wir haben das lieber mal an die Zentrale nach Frankfurt geschickt. Wir müssen erst mal prüfen, was eigentlich Microsoft für eine Liquidität hat. Ja. 94. Ja. 94.
Ja. Ja. Das gibt mir.
Das haben die ja auch gemacht und dann haben wir auch das Geld gekriegt.
Ach so, immerhin hätte es sein können, dass sie sagen, gibt's gar nicht oder schlechte Firma. So Stichwort Gründen mit Komponenten. Was Sie eben beschrieben haben, da gibt es einen Vertrieb, da gibt es einen kaufmännischen Leiter, da gibt es noch ein paar Abteilungen. Wenn man sagt, aus Baustein gründen, also Beispiel Ratio Drink ist hier bekannt, dass man eigentlich alles das, was sonst in einem Unternehmen passiert, von Anfang an von etablierten, professionell operierenden Firmen machen lässt, praktisch nur die Idee konzipiert, das Businessmodell konzipiert und es vielleicht am Anfang gleich so mitdenkt, dass man es möglichst in Komponenten bewältigen kann. Das heißt, ich brauche weder großes Kapital, ich brauche auch nicht die Professionalität in allen diesen Bereichen, sondern ich gebe es ab und kapriziere mich darauf, das Ding bekannt zu machen und vorausgesetzt, es ist eine wirklich gute Idee, sind Marktvorteile da, dann müsste man das eigentlich auch machen können. Also Gründen aus Komponenten. Kommt das in Ihrer Praxis vor? Was ist Ihre Meinung dazu?
Also ich denke, wir stimmen in dem Punkt überein, dass ich auch der Meinung bin, dass man viele Dinge outsourcen kann. Das ist ganz klar.
Also outsourcen, also man macht sie im eigenen Haus und gibt sie weg. Da beim Gründen würde man sie erst gar nicht ins eigene Haus nehmen. Da müsste man ein neues Wort erfinden.
Im Prinzip ist das so, ja. Aber es gibt ein paar Dinge, die kann man nicht machen. Und einer der entscheidenden Punkte, jetzt komme ich zu meinem Metier wieder zurück, ist Vertrieb. Das muss man, weil wenn man keine Einnahmen hat, dann ist das ganze Spiel erledigt.
Vertrieb kann man nicht abgeben, aber...
Vor allen Dingen auch deswegen nicht, weil Sie dann ja die Verbindung zum Markt verlieren. Und wenn Sie die Verbindung zum Markt verlieren, wissen Sie nicht mehr, welche Produkte wie wo gehen. Also was Sie in gar keinem Fall, auf gar keinem Fall aus der Hand geben dürfen, ist der Marktzugang. Und das ist der Vertrieb.
Jetzt gucke ich mal ein bisschen genauer hin. Bei der Tee-Kampagne, wir haben nie die Pakete selber gepackt. Vielleicht im allerersten Jahr, das weiß ich nicht mehr. Aber wir haben sehr früh einen professionellen Logistiker gehabt, der ist sogar mit uns groß geworden, der für uns die Pakete gepackt hat. Heute ungefähr 110.000 im Jahr. So, sagen Sie, gut, das ist nicht Vertrieb, das ist jetzt Versandlogistik, aber normalerweise würde das ja unter Vertrieb fallen. Kann man nicht auch im Vertrieb eine Menge, wo ich Ihnen zustimme, ist, mein Geschäftsmodell zu erklären und anderen zu sagen, guckt mal, da sind Vorteile. Es ist zwar ungewohnt für euch, nur eine Sorte Tee und nur Großpacken, aber es hat enorme Vorteile. Guck das mal an, das muss ich selber machen, das kann ich nicht abgeben an eine PR-Agentur. Das fände ich falsch.
Ja, okay. Die Logistik selbstverständlich können Sie die abgeben. Okay. Vielleicht auch im anderen Zusammenhang mit dem Herrn Reuter, mit dem Klang und so weiter. Ein Projekt, was ich betreue, ist vielleicht ganz interessant für Sie, das auch zu wissen. Da geht es um die Entwicklung neuer Lautsprecher. Diese Lautsprecher können ganz flach sein, so wie heutzutage die LCD-Bildschirme. Und zwar deswegen, weil der Erfinder, der übrigens Sinnespsychologe ist, der im Wesentlichen ähnliche Aussagen macht wie Sie über den Klang und die Problematik, dass unser Gehirn das berechnen muss, also weil die Klänge einfach unkorrekt rüberkommen, hat er einen Ansatz gefunden, diese Lautsprecher mit einem anderen Prinzip zu entwickeln. Nicht mal nach Kellogg's und Rice, sondern nach einem Blatt-Haller-Prinzip. Erstmal ist man damit in der Lage, Lautsprecher ganz flach zu machen. Und zweitens sollen die originalen Töne vermitteln können. Das hat er an MRT-Systemen gemessen, also die Gehirnströmung gemessen und den Unterschied gesehen zwischen konventionellen Lautsprechern und diesen Lautsprechern. Und Ja, das ist auch ein schönes Beispiel für diese Diskussion. In dem Projekt wird die Entwicklung natürlich im Hause gemacht.
Ja.
Für die Produktion, also für die Fertigstellung, für die Prototypen, haben wir uns eine Werkstatt gesucht, haben dem Unternehmer die Perspektive gegeben, wenn wir dann von der Einzelfertigung mal in eine Masse gehen, dass er das weiter darf, dass er uns bitte jetzt am Anfang mit dem Preis unterstützen soll. Er kümmert sich um den Einkauf, was ja ganz entscheidend ist, weil diese Komponenten, die müssen sie ja erstmal beziehen irgendwo, ja. Vor allen Dingen, wenn sie noch keinen Namen haben.
Ja.
So, und den Vertrieb wiederum, da habe ich jemanden aufgetan, mit dem ich mal vor 25 Jahren Fußball gespielt habe. Der Inhaber von Haifi im Hinterhof ist in Kreuzberg. Und der gesagt hat, wenn dieser Lautsprecher so funktioniert, wie ihr das versprecht, dann kann ich euch Kontakte zu verschiedenen Haifi-Herstellern in Deutschland machen. Aber die eigentliche Logistik, Verpackung und so weiter und Produktion, wie Sie das selber gesagt haben, machen wir nicht. Und das reduziert unser Investment jetzt auf ca. 25.000 Euro. Die brauchen wir aber trotzdem, um die Prototypen.
Aber das sind keine Beträge mehr. Das ist nicht mehr, dass man von Leasing...
Am ersten, als Sie zu mir kamen, brauchten Sie 2,9 Millionen.
Ja. Ja. Dieses Lautsprecherbeispiel, sagen Sie, also Kapital, das reduziert natürlich den Kapitalbedarf enorm. Wenn Sie alles, was jemand anderer besser kann und Sie sich erst einarbeiten müssen, man spart die Zeit, man spart den Kopf, kann sich auf das Wichtige kaprizieren und gibt es ab. Koordinationsprobleme oder würden Sie sagen, das ist überzeugend, Komponentenmodell? Könnten mit Komponenten.
Also wenn ich jetzt über dieses reale Projekt spreche, da haben wir dieses Problem nicht.
Ja.
Wir sind zwei ältere Herren, ich und ein Kollege aus dem Business Angel Club. Mein Kollege kümmert sich um die Produktion jetzt. Ich kümmere mich um den Vertrieb und das funktioniert ganz gut. In dem Stadium, wenn das natürlich ein richtiges Unternehmen wird, mit Aufträgen, Auftragseingang, Reklamation und so weiter. Da muss man natürlich ganz anders gucken, welche Möglichkeiten man da noch hat, das zu organisieren und was man outsourcen kann.
Und da kann man auch Sachen wieder reinholen ins Unternehmen, weil man dann das Geld hat und die Erfahrung und den Proof of Concept und sowas.
Ja, also, Proof of Concept ist das entscheidend.
Ja. Ja.
Und dann brauchten wir aber auch nicht mehr so viel Geld. Also für das Aufbau einer Marke braucht man natürlich sehr viel Geld. Die Frage ist aber, warum wollen wir eigentlich eine Marke aufbauen? Weil der nächste Punkt ist natürlich, die Technologie zu lizenzieren. Wäre ja auch ganz interessant.
Ja.
Weil wenn das wirklich stimmt, dass der Lautsprecher jetzt in der ersten Baustufe 2,5 cm tief ist, in der zweiten soll er nur noch 1,5 cm tief sein und in der dritten sollen noch nicht mal mehr Kabel notwendig sein, um Stromzufuhr und Töne übertragen zu können, weil durch diese Technologie Blatthalla ein ganz niedriger Energieverbrauch, eine sehr effiziente Aussteuerung ist. So, und dann kann man natürlich so eine Technologie lizenzieren.
Ja.
Muss man sich die Frage stellen, warum man selber einen Namen aufbauen muss.
Wenn es soweit ist, machen wir einen Wettbewerb zwischen ihm auf dieser Seite und ihrer Technologie auf der anderen. Und die müssen abstimmen. Ja, Komponentenmodell. Ich denke, da liegt eine Chance, dieses ganze Thema Gründen radikal anders anzugehen. Weniger Kapital, Konzentration auf das Wesentliche, nämlich das Geschäftsmodell, dann ist BWL nicht mehr so wichtig. Dann liegt die BWL sozusagen eingebettet in diesen Komponenten, jedenfalls im Teil. Dann ist auch die Überforderung des Gründers nicht mehr so hoch. Die sind ja überfordert, wenn sie sich in alles einarbeiten wollen. Die haben ja heute so viele Vorschriften und so viele Details. Eine GmbH-Buchhaltung kann man nicht so nebenher machen.
Also ich darf Ihnen sagen, obwohl ich da ja bei Siemens schon relativ große Teams gemanagt habe, zum Schluss bin ich Dienststellenleiter mit über 20 Mitarbeitern gewesen, mit Entwicklern. Hat jetzt also nichts mit BWL zu tun, aber zumindest mit der Komplexität, Dinge zu organisieren. Als ich meine erste Firma gegründet habe, habe ich von dem Freund meiner Mutter als Darlehen, ich sagte ja vorhin, wir haben 350.000 D-Mark zusammengekriegt, ich selbst hatte 90 und ich habe von dem Freund meiner Mutter 260, glaube ich, gekriegt. Also ich habe 350 gelegt und meine Partner 150, so ungefähr ist das gewesen. Jedenfalls habe ich einen Vertrag unterschrieben, der das regelt, dass das Geld ein Darlehen ist. Das kam von dem Steuerberater des Mannes meiner Mutter. Den habe ich gar nicht richtig gelesen. Den habe ich das erste Mal gelesen, als sie sich getrennt haben. Das war so ungefähr 5 Jahre später.
Schlecht.
Das sah ganz schlecht aus. Das sah wirklich ganz, ganz schlecht aus. Ich hatte nur Glück, ich habe in der Zeit sehr viel Geld verdient. Die Firma hat 88, allein in Rumpfmodal schon 49.000 Mark gemacht, sofort. Weil wir haben uns erstmal selber verkauft als Consultant, wenn Sie so wollen. Ja. Im ersten Geschäftsjahr 770.000, im zweiten 2,2 Millionen, ich glaube, dann waren wir schon bei 5. Also ich habe als Geschäftsführer gut Geld verdient, das heißt, ich konnte diesem Mann das Bar anbieten. Und da er nun mal eine Affinität für Geld hatte, konnte ich ihn nach einem längeren Gespräch überzeugen, dass er mir den Vertrag zurückgibt, wenn ich ihm das Geld gebe. Ich will damit nur zum Ausdruck bringen, so blauäugig würde ich niemandem empfehlen, an die Thematik ranzugehen. Ob das jetzt BWL ist,
okay,
oder ob das vielleicht ein Begriff ist, dass man weiß, was Verträge sind, da können wir uns jetzt drüber streiten.
Ob man das mit Vertragsrecht lernt, ich denke auch, das sind oft Sachen, die man mit dem gesunden Menschenverstand auch. Es ist Sparsamkeit, es ist gucken, welche Verabredungen ich mache.
Da haben Sie völlig recht, das ist vielleicht auch nur der gesunde Menschenverstand. Ich war jedenfalls damals so fasziniert, mich selbstständig zu machen, dass ich da gar nicht drauf geguckt hatte. Und in der Vereinbarung stand drin, also wir haben ja alle Gehaltsverzicht gehabt, wo wir so viel Geld haben, wir haben ganz wenig Geld angefangen, wir fünf. Da war einer dabei, der hatte damals zwei Kinder, der hat damals 5.000 Mark gekriegt, wir anderen haben alle, egal welcher Rang oder was, mit 3.000 Mark angefangen. Aber das hat sich natürlich ganz böse entwickelt. So, und er hat an jedem Mark, also nicht nur die Gewinnanteile, sondern an jeder Mark, die ich verdient habe, hätte er 74% von mir gekriegt. So war der Vertrag. Naja, habe ich auch nur einmal gemacht, den Fehler. Dafür habe ich danach andere gemacht.
Wirklich ganz zum Schluss, was Sie Fußball nennen, würde man heute nennen Networking. Ist doch so. Sie erzählen eigentlich nicht so sehr vom Fußballspielen, sondern von den Beziehungen, die Sie da aufgebaut haben.
Das ist so, dem Verein, es ist vielleicht auch ein bisschen anderer Verein, wenn ich das sagen darf. Ich bin auch ganz stolz, da Mitglied zu sein. Der hatte von vornherein in Gründung 1980 schon politische Themen. Das ist der erste Fußballverein Deutschlands, der aus der Motivation, auch politische Inhalte zu schaffen, gegründet worden ist. Wir sind ja vom DFB jahrelang verboten worden. Weil wir die ersten waren in Osterfeld. Also wir sind so innovativ gewesen, dass vielleicht darf ich das mal sagen. Heute ist ja der Slogan, keine Macht in Drogen. Das haben wir ja im Prinzip schon in Anfang der 80er Jahre gesagt, gegen Atomraketen, für Ausländerintegration. Also die ganzen Themen, die der DFB nach über 20 Jahren selber zum Thema gemacht hat, mit denen sollten wir damals gar nicht im Deutschen Fußballbund
zum Thema gemacht hat, ohne sie natürlich zu nennen, heute im Gegenteil.
Richtig, ja. Und da sind Millionäre in dem Verein und da sind Fliesenleger, Arbeitslose, völlig egal, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Und das Kernthema ist eben Jugendarbeit. Also das Jugendliche unter einer vernünftigen, pädagogischen, sportlich korrekten Anleitung gute menschliche Entwicklung nehmen, aber auch leistungsorientiert Fußball spielen. Das ist durchaus das Ziel.
Ja. Und das, was diese Beziehungen ausmacht durch diesen Verein, ist das, dass man in dem anderen gewisses Vertrauen entgegenbringt? Mhm. Und ist das entstanden durch diese sportliche Betätigung? Oder ist es einfach, dass man ein Vereinsmitglied auch mal anrufen kann und sagen, hallo Gustav, kannst du mal?
Beides.
Oder so?
Ja? Also ich denke, wer dort wirklich über Jahre dabei war, da gibt es untereinander Vertrauensverhältnisse. Ja. Und obwohl wir teilweise gar nicht wissen, was wir untereinander machen. Also das Thema Nachname oder was jemand beruflich tut, ist in aller Regel gar nicht bekannt. Spielt überhaupt gar keine Rolle. Aber es gibt dann so Leute, die so Organisationssachen machen, die mehr über andere wissen und die man dann fragen kann. Sag mal, ich habe dies und jenes Problem, wen könnte ich denn da mal fragen? So bin ich an diese Lautsprecher rangekommen. Ich habe da gar nicht mehr dran gedacht, dass ich mit jemandem vor über 25 Jahren mal in einer Mannschaft Fußball gespielt habe.
Was ist der Rat an Gründer, Fußball zu spielen oder sich in, also das ganze Thema Networking, wie packt man das an?
Indem man sich motiviert, immer wieder über seine Dinge in einer höflichen Bescheidenheit mit viel Demut zu reden. Nicht arrogant rüberkommt und trotzdem immer wieder Themen, sein Thema, seine Firma, sein Geschäftsmodell immer wieder in einer charmanten Art in ein Gespräch einfließen lässt, ohne dabei das Gespräch zu dominieren oder gegebenenfalls Langeweile auszuschalten.
Das war ein wirklich weises Schlusswort.